Begebt euch in eine möglichst aufrechte Sitzhaltung, sodass ihr eure eigene Energie, eure eigene Körperenergie bemühen müsst, um euch aufrecht zu halten. Und dann ausgehend von der Körperhaltung dann auch die entsprechende Geisteshaltung in den Tag zu legen, ebenso aufrecht, wach und bereit für diese halbe Stunde, sich der eigenen Innenwelt zu widmen, ohne große Ansprüche, ohne große Verhaltenserwartungen und so weiter oder Ergebniserwartungen, sondern schlicht und einfach diese Moment oder diese Momente, diese Kette an Momenten zu schätzen in Qualitätszeit. Meditationszeit sollte wirklich Qualitätszeit sein für uns. Sollte etwas sein, wo wir die Dinge des Alltags möglichst schnell außen vor lassen können. Wo wir möglichst wenig in die Meditation mit hineinnehmen aus unserem Alltagsleben in Form von Gedanken, Emotionen und so weiter. Das ist natürlich oft auch nicht möglich, wenn uns starke Dinge bewegen oder gar belasten. Aber auf jeden Fall unsere Ausrichtung zu Beginn soll so sein, dass wir uns nicht gleich einfach weiter mit dem Alltagsgeist dann in die Meditation hineinbegeben. Ein sehr gutes Medium, wie immer, zu Beginn für das Einrichten im Hier und Jetzt ist der eigene Körper und unsere körperliche Befindlichkeit zu registrieren. Das können wir so in einem, nehmen wir einmal den Körper mental durchstreifen, ihm quasi von Kopf bis Fuß erfühlen, die verschiedenen Regionen innerlich erfühlen, ertasten, wie sich der Körper heute Abend anfühlt und welche Befindlichkeit er sich befindet. Ohne etwas Besonderes zu erwarten. Genauso eben hinsichtlich unseres Geistes. Der Körper hilft uns normalerweise sehr viel schneller und direkter als unser Geist, uns im Hier und Jetzt zu etablieren. Das sollte nicht allzu schwierig sein. Und wer ganz durch den Wind ist oder ein bisschen aufgewühlt ist oder sehr viel Gedankentätigkeit gerade feststellt, kann vielleicht noch ein bisschen mehr den Fokus und gezielter den Fokus auf den Körper richten. Ein Bereich des Körpers, wo die Atmung deutlich spürbar ist. Lassen uns also von unserem Spürsinn leiten, so könnte man sagen, wo sich dann die Aufmerksamkeit niederlassen möchte, in einem der verschiedenen Atemräume, wo uns der Atem berührt, bewegt. Ohne dass wir lange danach suchen. Und wenn wir das auf eine sehr vorsichtige, behutsame Art und Weise tun, ohne irgendwelche Bedingungen zu stellen, auch wenn sich vielleicht der Atemraum nicht so optimal anfühlt, wie wir es gerne hätten, er ist, wie er ist, in diesem Moment. Wir beginnen immer dort, wo wir uns sowieso unmittelbar befinden. Wir greifen nicht vor in der Zeit auf das, was wir uns vielleicht vorstellen oder wünschen. Und noch weniger gucken wir zurück auf das, was wir vielleicht mal erlebt haben oder wie es in unserer letzten oder vorletzten Meditation gelaufen ist, sondern wir sind wirklich präsent, etablieren Präsenz. Das ist eigentlich dieses Satipatthana, was wir viele von euch bestimmt schon mal gehört haben, diese Einrichten von Präsenz und Gewahrsein, Achtsamkeit, ohne Umschweife. Und wenn wir es denn können, wenn wir dazu in der Lage sind, ohne Zusatzkommentar, wir brauchen jetzt überhaupt nichts zu kommentieren, geistig, sondern überlassen uns voll und ganz dieser ganz besonderen Qualität der Präsenz, und ich denke, dieses Wort Präsenz sollte für sich selbst sprechen, ohne dass wir noch weiter darüber nachdenken müssen, was das ist oder was das sein könnte. Wir sind schlicht und einfach hier, aufmerksam, wach, ohne uns in irgendwelchen Gedanken, Assoziationen, Fantasien, Wahrnehmung, Erinnerung, Zukunftsvision und so weiter zu verlieren. Und sollten wir bemerken, dass unser Geist die Tendenz hat, in die eine oder andere Richtung zu schweifen, dann wird das innerhalb dieser Präsenz bemerkt und registriert, ohne weiter etwas hinzuzufügen. Vielleicht können wir bemerken, nach einer Weile, so einen feinen Eindruck des Wohlbefindens. Wenn man sich auf diese Art der Zuwendung gegenüber der eigenen Erfahrung von Körper, Geist und Gemüt, wenn man sich darauf einlässt, ohne die normalen Seitensprünge und Ablenkungen, ohne denen zu folgen, dieses Körper-Geist-Zusammenspiel unter dieser besonderen Form der Aufmerksamkeit, der Zuwendung, antwortet natürlich darauf, es ist nichts Statisches, Unbewegliches, sondern sehr resonanzfähig. Und es ist sehr wichtig, dass wir das bemerken, welche Resonanz entsteht, wie die Wirkung ist im Verlauf nur dieser halben Stunde, die wir jetzt hier in der formellen Meditation verbringen. Nehmt auch ganz bewusst euer Gemüt mit hinein, wenn ihr das nicht schon bereits getan habt, wovon ich eigentlich ausgehe, also euer Herz, euer Gemüt, so die emotionale Befindlichkeit. Wie steht es damit? Auf dem Schirm, auf dem Bildschirm der Präsenz, welche Eindrücke präsentiert das Gemüt, das Herz? Und wenn es so schwierig fällt, eine Verbindung dazu herzustellen, würde ich euch dazu ermutigen, das zu tun, das also auch ganz bewusst mit einzubeziehen, auch wenn sich vielleicht nichts besonders Gravierendes zeigt auf Anhieb. Nur dass wir im Laufe dieser halben Stunde das gesamte Spektrum unserer persönlichen Erfahrung im Blick haben, beziehungsweise in dieser gefühlten Form der Achtsamkeit, der Präsenz. Und vielleicht ist es sogar möglich, diese besondere Form der Zuwendung zu genießen. Und wenn ich natürlich sage genießen, dann meine ich auf freie, vorbehaltlose Art und Weise, ohne Bedingungen zu stellen. Sobald man anfängt, Bedingungen zu stellen, dann ist es sowieso vorbei mit dem Genießen. Es gibt der Genuss in der Verbindung zum eigenen Herz, zum eigenen Gemüt, zum eigenen Körpergeist. Es geschieht nur, wenn keine Bedingungen gestellt werden, keine Werturteile angestellt werden, keine Kritik geübt wird, kein Kommentar abgegeben wird. Also bitte den Rest dieser Meditationsperiode motiviert, inspiriert euch selbst. Bleibt dran, bleibt im Kontakt, auch wenn vielleicht die eine oder der andere ein bisschen zerstreut ist. Bringt euch so bald, so schnell wie möglich zurück. Auch das ohne jegliche Kritik, sondern direkt wieder diese Präsenz zum eigenen Erleben aufzugreifen. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Buddhang dhammang sanghang namassami. Bitte macht euch empfangsbereit für ein paar Reflexionen, ein paar Gedanken oder Anregungen. Nehmt sie einfach als so etwas, als Vorschläge. Es sind keine absoluten Wahrheiten, die ich hier zu verkünden habe, sondern einfach etwas, was euch hoffentlich anregt und stimuliert, Dinge auf den Weg zu bringen, die förderlich sind in unserer spirituellen und ich würde sogar sagen allgemein menschlichen Entwicklung. Und jetzt natürlich, heute wäre es fast irgendwie ein bisschen seltsam, dieses Datum des 1. Januars einfach völlig rauszulassen, zu tun, als wäre der nicht da und gäbe es das nicht, genauso wie gestern, ne? Diese Konvention, die wir haben in unserer Gesellschaft, an diesen Tagen etwas Besonderes zu tun. Viele Menschen tun vor allen Dingen am gestrigen Tag dann am Abend und in der Nacht Dinge, die nicht so besonders, sagen wir mal, hilfreich sind, um Achtsamkeit, Geistesruhe, Reflexionsfähigkeit und so weiter zu entwickeln, sondern es geht dann manchmal ganz schön in die andere Richtung. Aber das lassen wir jetzt einfach mal dahingestellt. Es geht nicht darum, jetzt andere Menschen hier zu kritisieren oder so, sondern mir ging es eigentlich eher darum, wie können wir eigentlich Konventionen, althergebrachte Konventionen, gesellschaftliche Konventionen so benutzen, dass sie uns zu unserem Nutzen sind, ne? Dass etwas Förderliches für uns dabei am Ende herauskommt. Und hier im Kloster haben wir das gestern natürlich auch getan. Wo ich vorstellen könnte, haben wir hier keine große Sause veranstaltet, sondern es war eher sehr still und beschaulich. Und die Meditation ging bis um Mitternacht. Dann kurz vor Mitternacht wurden entsprechende Segensverse, sogenannten Paritta-Segens-Chantings angeboten. Und dann haben wir uns mit den Dingen beschäftigt, die sowohl in der Vergangenheit liegen, als beziehungsweise die uns bevorstehen, aber auf eine reflektierende Art und Weise. Vielleicht einige von euch kennen diese alte, das ist auch eine alte Dhammapada-Tradition, könnte man sagen, die, glaube ich, in den letzten Jahren jetzt nicht so gepflegt worden ist, aber eine Zeit lang regelmäßig stattfand, dass wir also versucht haben, abzuschließen, Dinge abzuschließen, die vielleicht uns bis gestern hin noch in unserem Gemüt, in unserem Geist belastet haben oder belasten. Wir haben ganz bewusst solche Dinge in unser Bewusstsein geholt und dann von unserer Intention her jedenfalls versucht, Menschen zu vergeben, die uns in der Vergangenheit im letzten Jahr oder vielleicht auch darüber hinaus verletzt haben, irgendwie mit denen wir auf unangenehme Art und Weise zusammengestoßen sind. Also die Absicht, nichts mit hinüberzubringen in ja das neue Jahr natürlich. Ob einem das gelingt, bleibt natürlich erstmal dahingestellt. Aber man checkt sich natürlich, wenn man so etwas tut, erstmal auch bezüglich der eigenen Bereitschaft. Bin ich überhaupt bereit, das zu tun? Bin ich bereit, dann ausgerechnet heute, ne, an diesem letzten Tag, dann unangenehme Dinge in mein Bewusstsein zu lassen, sie zu betrachten und vielleicht einen Weg zu finden, wie sich diese Dinge dann auch aus meinem Bewusstsein lösen können. Und wir haben ja, ich glaube, in einem der letzten Zoom-Meetings haben wir über den Aspekt der Vergebung gesprochen, als ein Aspekt der Metta-Bhavana-Meditation, ein Teilaspekt, der auf jeden Fall immer wieder wichtig ist, mit reingebracht zu werden, damit das Ganze nicht zu eindimensional wird. Denn wenn wir nicht bereit sind, zu vergessen und zu vergeben, andere Menschen ihre Fehler und Unzulänglichkeiten zunächst einmal überhaupt zuzugestehen, ja, anzuerkennen, was das bei uns ausgelöst hat, aber eben unter dem Gedanken, diese Wesen sind genauso innerhalb ihrer Bedingtheiten noch gefangen wie wir auch, ne, wenn wir zurückblicken auf das vergangene Jahr oder vielleicht noch einen kürzeren Zeitraum, einen überschaubareren Zeitraum. Denn da sind wir vielleicht auch manchmal über die Stränge geschlagen. Wir haben vorschnell, impulsiv, verbal reagiert und anderen Menschen ebenfalls dadurch vielleicht Leid oder Schmerz zugefügt. Also wir sitzen diesbezüglich alle in einem Boot und solche Gedanken können dann eben helfen, eben diesen Aspekt der Vergebung wirklich ein bisschen mehr präsent werden zu lassen im eigenen Herzen und das dann auch wirklich echt und authentisch anzubieten. Und das ist erstmal eine Geste, die wir machen, im geschützten Raum hier oder natürlich auch, wenn man das bei sich zu Hause macht. Da ist dann die betreffende Personen, wenn ihr mit sehr vielen zu tun hattet, die sind dann nicht da. Aber wir können dann hier sozusagen reinen Tisch machen und dafür zu sorgen, dass bei der nächsten Begegnung mit diesen Personen dann nicht leicht das alte Programm wieder gleich abgespult wird mit den entsprechenden Beurteilungen und Kritiken, die wir diesen Personen gegenüber haben. Und dann diese Dinge haben wir dann symbolisch um kurz nach Mitternacht verbrannt vor unserer stehenden Buddha-Figur hier im Garten, um eben als eine symbolische Geste das noch zu untermauern. Das ist also unsere Intention, ist das abzuschließen und das nicht weiter in unserem Geist herumzuwälzen, endlos, sondern damit zu einem Ende zu kommen. Auch wenn das vielleicht letztendlich jetzt real noch nicht das Ende ist, aber wie wir ja alle wissen, unsere Intention, unsere Absichten, mit denen wir etwas in die Welt setzen, sei es eben physisch, durch physische Handlung, durch verbale Geschichten oder eben natürlich auch durch unsere Gedanken, das bezeichnen wir als karmisches Agieren. Das ist Karma. Wir wirken dann in diesem Moment. Wir setzen Wirkkräfte in Bewegung, die dann durchaus auch Auswirkungen haben. Es ist dann nicht einfach etwas, was da draußen unter diesem wunderschönen gestrigen Sternhimmel im luftleeren Raum verpufft, sondern was wirkt, was in uns wirkt und dann uns in die Zukunft hineinträgt. Und dann in Bezug auf das, was kommen soll in diesem Jahr und darüber hinaus natürlich, haben wir so ein kleines Spiel gemacht, ein Mind Game, könnte man sagen. Wir haben uns vorgestellt, dass wir am Ende unseres Lebens uns befinden, also ganz am Ende, dass wir bereits sozusagen auf dem Sterbebett liegen und dann eine Person, ein Mensch zu uns kommt, der uns sehr nahe steht, mit dem wir uns sehr verbunden fühlen, dem wir sehr viele vielleicht wunderbare Begebenheiten hatten in unserem Leben. Und diese Person betrachtet uns sehr liebevoll und stellt uns dann die Frage, jetzt wo du also am Ende deines Lebens angekommen bist und wenn du jetzt Rückschau halten würdest über dein ganzes Leben, und das ist ja oft auch natürlich das, was viele ältere Menschen tun, ne, wenn sie am Ende des Lebens angelangt sind, auch jüngere Menschen tun würden, wenn sie eben schon frühzeitig ans Ende ihres Lebens gelangen. Man blickt zurück, ne, man schaut, wie ist das gewesen. Und dann natürlich möchte man möglichst zurückschauen, ohne möglichst unangenehme Gefühle, ohne Gefühle der Reue und des Bedauerns über Dinge, die man versäumt hat oder Dinge, die man vielleicht besser unterlassen hätte, also Dinge, die man getan hat und besser nicht getan hätte und so weiter. Aber diese Person sagt also zu uns, jetzt bist du am Ende deines Lebens angekommen, wenn du jetzt dir also in der Rückschau Gedanken darüber machst, was würdest du sagen, was ist wirklich wichtig in deinem Leben gewesen? Was war wirklich entscheidend und wichtig? Was würdest du als höchste Priorität einstufen in diesem vergangenen Leben? Also wäre das zum Beispiel, ne? Wäre das irgendwie, dass du mehr gearbeitet hättest oder irgendwie einfach mehr Zeit vertrödelt hast mit belanglosen Tätigkeiten und so weiter. Nee, sondern was ist wirklich wichtig gewesen? Und diese Frage soll eigentlich hineinführen dann in eine Überlegung, in eine Kontemplation, ne? Wie uns jetzt, oder die wir noch nicht am Ende unseres Lebens angelangt sind. Was ist wirklich wichtig? Was ist wirklich essentiell? Wenn wir jetzt von diesem Zeitpunkt, in dem wir uns jetzt befinden, zugegebenermaßen noch nicht ganz am Ende, aber wir wissen nicht, wer weiß. Gerade jetzt übrigens, bevor wir unseres Zoom-Treffen begonnen haben, kam ein Gast hier des Klosters auf mich zu und sagte, dass also ihr Schwager gestern verstorben sei. Der war noch in seinen 50ern. Er war vorgestern noch auf einer Versammlung, Silvesterversammlung mit seiner Familie zusammen gewesen. In Thailand ist das gewesen und hat sich ins Bett gelegt und ist nicht wieder aufgewacht. Und die Familie ist natürlich sehr geschockt dadurch. Es ist sehr plötzlich und sehr unerwartet. Aber solche Dinge geschehen auch, ne? Wir gehen immer davon aus, dass so wie wir jetzt sind, in diesem Moment, so dass es einfach endlos so weitergeht. Ne? Also der unbewusste Geist geht von dieser Mutmaßung aus. Aber letztendlich wissen wir nicht genau, was uns bevorsteht. Und deswegen ist also gerade auch diese Überlegung, diese klare Feststellung der Prioritäten, was ist wirklich wichtig, ne? in meinem Leben, eine sehr, sehr gute Grundsatzfrage. Ne? Und die brauchen wir jetzt nicht unbedingt beantworten mit vielleicht einer Aufzählung von Punkten, die wir vielleicht irgendwie gelesen haben in schlauen spirituellen Büchern, sogar auch in buddhistischer Literatur, sondern es soll wirklich eine sehr authentische und ehrliche Reflexion sein, ein nach innen schauen für uns selbst. Ne? Was ist wirklich wichtig? Und das könnte ja durchaus dazu führen, dass wir dann so leichte Akzentverschiebungen, leichte Richtungsänderungen in unserem Leben dann durchführen. Und vielleicht weniger auf der Basis jetzt von großartigen Ankündigungen, wie das ja oft der Fall ist, so ne, zum neuen Jahr, die Neujahrsvorsätze, die dann sehr schnell bei den meisten, jedenfalls so wie ich das gehört habe, hops gehen und dann wieder weg sind. Das heißt also, wenn wir wirklich uns klar machen, was unsere Prioritäten sein sollen oder was vielleicht unsere besondere Priorität sein soll ab jetzt, wenn wir also diese Aspekte, sowohl die unmittelbare Vergangenheit als auch das, auf das wir uns zubewegen, wenn wir das in Augenschein nehmen, dann hat das vielleicht eher etwas Tragfähiges, ne? Dass es uns wirklich dann vielleicht auf ein neues Gleis bringt, wo dann offen ist, natürlich, was am Ende dabei rauskommt, das wissen wir nicht. Aber eben diese Gleisstellung vorzunehmen, immer wieder in unserem Leben, das ist natürlich nicht nur etwas, was man jetzt anhand dieser Konvention des Silvester und des Neujahrs vornimmt, sondern das können wir das ganze Jahr über tun. Aber Konventionen und symbolische Gesten, wie wir das eben zu diesen besonderen Gelegenheiten, wie wir sie benutzen, können natürlich uns helfen, ne? Uns dabei unterstützen. Weil zwischendurch, wenn wir so sehr in unserem Alltagstrubel und Geschehen involviert sind und mit Arbeit und Familienleben und allen den Myriaden an Pflichten, denen wir meinen, nachgehen zu müssen und natürlich auch all den Ablenkungen nicht zu vergessen, denen wir ebenfalls das Gefühl haben, denen nachgehen zu müssen, dann kann das natürlich sehr schnell auch aus dem Blick vielleicht drücken. Ne? Wie war das nochmal? Da war doch eine Akzentverschiebung, da war doch eine Blickrichtungverschiebung, die ich mir eigentlich vorgenommen habe. Und wo ist die hin? Ne? Und dann können wir, vorausgesetzt, es ist immer noch stimmig und es ist etwas, wo wir wirklich dranbleiben wollen und doch eine gewisse Entschlusskraft auch dahinter steckt. Also dieses, was wir in der Pali-Textsprache als Aditana bezeichnen, also dieser Vorsatz, dass wir den erneuern und immer wieder dann wieder auf dieses Gleis bringen und sagen, aha ja, das ist meine Richtung, die möchte ich gerne nicht nur einschlagen, sondern auch beibehalten. Vor kurzem begegne ich mir ein Gespräch von einem malaysischen Interviewer mit einem sehr einflussreichen Mönch in Thailand. Und dieser Interviewer, der beklagte sich darüber, dass in Thailand die jungen Menschen, also die ganz junge Generation, mehr und mehr das Interesse am Buddhismus verlieren. Das Interesse am Buddha-Dhamma ganz stark am Abnehmen ist. Und er macht sich so ein bisschen Sorgen darüber, warum das eigentlich der Fall ist, ne? Denn sie bräuchten sich ja nur umzuschauen. Es gäbe ja noch genug sehr gute Einflüsse, sehr gute Lehrer und auch Lehrerinnen in Thailand, an die man sich wenden könnte. Und natürlich nicht nur im Land real, sondern auch virtuell. Es gibt gute Dinge, mit denen man sich anregen kann, inspirieren kann, warum sie das denn nicht täten. Und die Antwort, also dieses Mönchs war, dass es natürlich keinen Sinn hat, irgendwie auf bestimmten traditionellen Werten zu bestehen oder so auf Dingen wie, das tut man eben als thailändischer Buddhist. Wenn man gerade in so einer Kultur groß geworden ist, wo der Buddha Dhamma praktisch einem in die Wiege gelegt wird, jedenfalls formell, im formellen Sinne, wie sehr dann also auch vor allen Dingen im Leben eines jüngeren Menschen das dann zur Anwendung kommt, ist natürlich eine ganz andere Frage. Das heißt also, das Geschick bestünde darin, die Menschen, nicht nur die jüngeren Menschen natürlich, aber besonders jüngere Menschen darauf aufmerksam zu machen, was eigentlich in unserem Leben führt wirklich zu Zufriedenheit, zu Erfüllung. Oder wir können ruhig auch sagen Glück. Ne? Was führt zu Glück und Erfüllung und Zufriedenheit in unserem Leben? Sind es all die Dinge, diese Zerstreuung, diese Aktivitäten, diese Dinge, die einen großen Spaßfaktor haben, als Vergnügen in den verschiedensten Ablenkungen und die verschiedensten Sinnesvergnügen und so weiter? Ist das wirklich etwas, was uns wirklich erfüllt? Was uns wirklich glücklich macht, was uns wirklich zufrieden macht am Ende des Tages? Oder ist das nicht alles wirklich sehr kurzlebig und dann irgendwo auch unerfüllend und eben frustrierend, weil einfach sich diese Dinge nicht konservieren lassen, die lassen sich nicht festhalten? Und natürlich, was man versucht, und ich glaube, viele von uns jetzt aus der älteren Generation kennen das natürlich auch aus dem eigenen Heranwachsen, man versucht vielleicht die Objekte des Vergnügens oder der Ablenkung, der Zerstreuung und so weiter, möglichst häufig zu ändern und zu wechseln, sodass man also das Gefühl hat, man kriegt immer wieder einen neuen Kick. Es wird nicht langweilig. Der Überdruss stellt sich nicht ein und so weiter. Aber über kurz oder lang wird sich das einstellen, ne? Einfach weil diese Dinge keine wirkliche Nachhaltigkeit haben, so würde man vielleicht heute sagen, mit einem modernen, umgangssprachlichen Begriff. Was wäre denn zum Beispiel nachhaltig? Ne? Was könnte euch nachhaltiges Glück und Zufriedenheit bringen im Leben? Und da wären wir alle mit im Boot, um dann wirklich anzuschauen, ne? Ein gesundes Gefühl des Selbstrespekts, ne? Zum Beispiel ist ein sehr gutes Rezept für Zufriedenheit und Erfüllung. Freude daran zu finden, geben zu können, ne? Gebefreudigkeit zu entwickeln im Leben, ist eine sehr gute Sache. Freundlichkeit zu kultivieren im Leben ist ebenfalls eine gute Sache. Natürlich, ich kann mir vorstellen, wenn man zu sehr mit dem mahnenden Zeigefinger da mit solchen Dingen rüberkommen würde, dann kommt das nicht so gut an. Aber das muss ja nicht so sein, ne? Man kann einfach auch vor allen Dingen Menschen, die dann vielleicht auch schon ein gewisses gewisse wissenschaftliche oder kognitive Ausbildung genossen haben und auch den kritischen Geist entwickelt haben, die brauchen andere Dinge zur Ermutigung, um sie zu überzeugen. Dass man sie zum Beispiel auffordert, schau selbst nach, hinterfrage selbst, überzeuge dich selbst, wie diese Dinge längerfristig in deinem Leben wirken. Vor allen Dingen auch, Zum Beispiel die Fähigkeit, sich selbst ethische Grenzlinien zu setzen im Leben. Ja? Im Buddhismus haben wir da natürlich konkrete Vorgaben, ne? Die verschiedenen ethischen Grundsätze, der Menschen im Kloster, der Menschen außerhalb des Klosters, die 8 ethischen Grundsätze, die 5 ethischen Grundsätze und so weiter. Aber diese Dinge sind natürlich nicht etwas, was man nur als Ritual dann und wann ans Universum verkündet, sondern das ist etwas, was man ins eigene Leben integriert und Leitlinien und Grenzlinien sind, die dann eben vor allen Dingen wirksam werden, wenn unsere Impulshaftigkeit, unsere Aversion, unsere Begierden einfach versuchen, über diese Grenzlinien hinauszugehen. Wenn wir keine haben, wenn wir völlig laissez-faire sind oder vage sind in diesem Bereich, dann gibt es natürlich auch kein Feedback. Ne? Dann wird man immer irgendwie in Bereiche hineinkommen, wo man dann irgendwann Dinge tut oder sagt, die einem dann letztendlich sehr leid tun und nicht nur das, sondern die dann auch durchaus schmerzhaft sind und uns Ungemach bringen. Und ich denke, dass also dieses Beispiel, ne, junge Menschen zu ermutigen, sich also die karmischen Konsequenzen ihrer Haltungen und ihres Handelns bewusst zu machen, ne, das appelliert ja dann auch wirklich an die, durchaus auch an die eigene Kritikfähigkeit. Ich kann mich selbst bewusst und kritisch in Augenschein nehmen, ja, wie bewege ich mich durchs Leben? Welche Konsequenzen hat dieses oder jenes Handeln in meinem Leben, dieses oder jenes in Beziehung treten mit anderen Menschen und so weiter? Ist das gut? Ist das förderlich? Und kann ich mich freiwillig dazu bringen, innerhalb dieser Grenzen zu bleiben? Also brauche ich nicht irgendwie ein spirituell-religiöses Über-Ich, was da irgendwelchen externen Druck ausübt, sondern kann ich freiwillig sagen, ja, ich sehe das ein, das ist eine gute Sache, das hilft mir. Und das macht mich letztendlich, wenn ich das vielleicht mal über nur einen kürzeren, längeren Zeitraum betrachte, es macht mich letztendlich auch zufrieden. Es macht mich ausgeglichener, es macht mich erfüllter. Es macht mich sogar glücklicher. Ne? Wer schickt heutzutage noch Neujahrsgrüße mit dem Wunsch, ein glückliches neues Jahr? Ich glaube, es gibt es gar nicht mehr. Das wagt man gar nicht mehr zu sagen, ein glückliches neues Jahr zu wünschen. Ne? Ich denke, wir sollten das Wort Glück nicht verhunzen oder vernachlässigen, sondern es durchaus auch wieder in den Vordergrund rücken. Nur auch natürlich dann Wissen dabei, worüber wir sprechen und wo wirklich wahres Glück zu finden ist. Und wo das Glück nur ein Scheinglück ist, ein sehr oberflächliches, ein sehr vordergründiges und etwas, was auf irgendeine Art natürlich Leid in Verkleidung ist. Ne? Das Glücksversprechen ist in Wirklichkeit am Ende für uns Stress, Leid und Ungemach. Also solche Gedanken, denke ich, sind sehr gut. Wie ich schon sagte zu Beginn, sowohl um diese Zeit, wenn wir also bestimmte althergebrachte Konventionen und Traditionen pflegen. Es kommt immer darauf an, wie wir Konventionen und Traditionen benutzen. Konventionen, Traditionen sind nicht gut oder schlecht in sich selbst, sondern sie hängen sehr davon ab, wie wir sie anwenden, wie wir sie zum Leben erwecken, wie wir sie für uns förderlich gestalten. Ne? Wenn wir sie nicht auf angemessene Art und Weise benutzen, kann man natürlich zum Beispiel die gestrige Nacht auch benutzen, um dann sich selbst sehr viel Ungemach zu bereiten. Also in diesem Sinne, ich habe die Uhr im Blick, wiederum wie so oft, und möchte uns noch Möglichkeit geben, über solche Dinge zu sprechen oder das, was euch jetzt angeregt worden ist, ausgelöst worden ist. Jetzt ist der virtuelle Raum offen für Kommentare, Fragen und so weiter. Bitte?
Meine Frage ist, warum meinen Sie, dass so viele Leute eine gute Wille, gute Wünsche, klares Intention haben, am Neujahr etwas Neues zu machen? Und das ist später scheitert und es geht nicht. Und es ist ein Muster, das sehr bekannt ist.
Hm. Ja.
Frage mich, wieso?
Ja, okay. Habt ihr das gehört, was Peter gefragt hat? Nicht so richtig, ne? Peter hat eben Bezug genommen auf das, was ich auch am Anfang angedeutet habe in im Vortrag, warum das so ist, dass Leute eben trotz ihrer guten Absichten irgendwelche Veränderungen vorzunehmen in ihrem Leben und dann eben die Ankündigung gerade um diese Jahreszeit, dass das eben dann nicht lange vorhält, ne? Dass es nicht tragfähig ist sozusagen längerfristig. Warum das so ist? Ja,
das
ist die Frage. Also ja, ich denke, da gibt es wahrscheinlich Myriaden von sehr persönlichen Gründen, warum das so ist. Aber ein sehr klassisches Muster, was mir sehr oft auffällt, ist, dass Leute vielleicht zu die Messlatte zu hoch legen, also sich zu viel zumuten. Oder dass sie vielleicht sogar aus einer negativen Haltung rauskommen, ne? So, sie möchten mit Macht etwas loswerden, eine schlechte Gewohnheit. Könnten zum Beispiel das Rauchen nehmen oder irgendwie Alkoholgenuss oder zu viel im Internet surfen oder sonst irgendwelche dieser verbreiteten kleinen Süchte, die ja ethisch nicht verwerflich sind, aber die doch Leute, die jetzt einen spirituellen Anspruch oder im Dhamma unterwegs sind, die das doch vielleicht gerne abstellen würden, ne? Und vielleicht den Anspruch an sich haben, auch frei zu sein von jeglicher Form von Abhängigkeit und Sucht. Also Sucht jetzt mal im weitesten Sinne, ne? Und wenn man dann die Messlatte zu hoch legt, dann kann man sich sehr schnell damit überfordern, weil oft die Ansage, ich bemühe dann immer sehr gerne die mythologische Figur von Mara, ne? Also Mara, die Symbolfigur, die Verkörperung für Gier, Hass und Unwissenheit in der buddhistischen Kosmologie. Ich sage dann immer, Mara hört immer mit, wenn wir so Ansagen machen. Ne? Nicht das Universum jetzt als anonyme Instanz. Ich sage dann immer ganz höchstpersönlich, Mara hört mit. Und wenn du dann so eine ganz super tapfere Ankündigung machst, dann sagt sich Mara, das wollen wir doch mal sehen, ob das klappt. Und schickt dann eine kleine Herausforderung, wie ernst oder wie willens du auch bist, das umzusetzen in dein Leben, was du dir da vorgenommen hast. Ne? Deswegen, was manchmal ganz hilfreich sein kann, ist dann, wenn man vielleicht mit Zeitspannen arbeitet, dass man sich einen Vorsatz nimmt und sagt, vielleicht anstatt für immer und ewig, ab jetzt werde ich diesen Habitus ändern. Ein Monat lang mache ich das mal. Das ist gut möglich, das ist realistisch, das kann ich mir zumuten. Ein Monat lang. Und ich schaue einfach mal in dieser Zeit, was das mit mir macht. Ne? Und dann kriege ich ja auch direkt die Bestätigung. Ne? Dann sollte ich eigentlich auch die Bestätigung erhalten, dass es etwas ist, was für mich gut ist. Ne? Wenn es etwas ist, was, wenn ich die Nachricht bekomme aus meiner eigenen Erfahrung heraus, dass es nicht gut ist für mich, ja, dann stellt sich die Frage, warum auch überhaupt. Ne? Aber normalerweise bekommt man sehr schnell ein gutes Feedback. Wenn man zum Beispiel eine sehr schlechte Gewohnheit hat, merkt man, dass etwas frei geworden ist, irgendetwas im Geist frei geworden ist, im Herzen frei geworden ist. Und man nicht mehr, ne, von diesem sehr stark verinnerlichten Programm, oft sind das ja so Programme, Automatikprogramme, die in uns laufen, dass man von denen nicht mehr so gesteuert wird. Ne? Wir möchten ja frei sein, in dem Sinne, unsere Entscheidung zu treffen, wie wir uns verhalten möchten. Ne, eben, vor allen Dingen, wenn wir im Dhamma unterwegs sind, dann haben wir schon auch gewisse Ansprüche, ne, an uns, dass wir gerne frei sein wollen von eben Gier, Hass und Verblindung. Und dann führen solche Geschickmanöver uns eigentlich eher dahin, dass es wirklich auch für uns Realität wird, ne? Und so können wir so nach und nach eben Schritte voran machen, dann vielleicht dieses Spektrum ausweiten, ne? Diese Ankündigung, die wir an uns selbst machen. Ja, das ist wirklich, ich sehe, das ist nicht gut. Das hat keine guten Auswirkungen für mich längerfristig. Ich entschließe mich dazu, von diesem oder jenem jetzt Abstand zu halten. Aber ne, die Gründe dafür, warum jetzt bei Leuten dieser Anfangsimpuls so nachlässt, die können natürlich sehr, sehr vielfältig und auch vielschichtig sein. Ne? Vielleicht hat man generell auch ein Problem mit Vorsätzen, ne, dass man das nicht gerne macht. Das ist schon allein die Idee, einen Vorsatz sich vorzunehmen, löst schon Widerstände aus. Ne? Denn da muss man dem ja auch Folge leisten, ne, wenn man sich einen Vorsatz nimmt. Da mache ich lieber keine Vorsätze, dann kann ich ja auch nicht versagen oder dann kann ich ja auch nicht irgendwie hinterher das Gefühl, ah, jetzt ist wieder in die Hose gegangen. Ne? Wieder ein Vorsatz, einer dieser vielen, die ich schon in der Vergangenheit hatte, hat es wieder nicht geklappt. Und dieses Gefühl will ich einfach nicht mehr haben. Also mache ich keine Vorsätze mehr, ne? Lasse ich das lieber. Das wäre natürlich weniger gut, sondern lieber eher zu sagen, okay, wenn das ein Thema ist, dann diese ganze Vorsatzgeschichte viel behutsamer anzugehen. Ne? Viel behutsamer da reinzugehen und sagen, ja, das habe ich erkannt als nicht förderlich für mich, nicht zuträglich. Ich bewege mich jetzt einfach mal ins andere gleich und gebe mir diese Zeit, diesen Versuchszeitraum, ne? Sagen wir mal ein Monat, 3 Monate, ein halbes Jahr, wo ich mich darin erproben will. Und dann kann ich ja sehen, ne? Was ist das Ergebnis davon? Was bringt mir das am Ende? Und das ist dann real. Das ist dann nicht nur Fantasiegeschichte, ne? Vorstellung. Das? Okay?
Was ich höre, ist realistisch zu sein. Ja. Dass ein kleiner Erfolg ist besser als ein großer Ehrgeiz zu
genau.
stellen und nichts zu erreichen.
Ja. Also Peter sagt, was er gehört hat, ist, also einen kleinen Erfolg zu haben, ist viel hilfreicher als einen großen Vorsatz und dann eben hinterher zu sagen zu müssen, hat wieder nicht geklappt oder sich vielleicht sogar als Versager zu fühlen oder so. Das kann natürlich auch sein, schlimmstenfalls. Okay. Okay, das war Peter hier bei uns. Wie sieht es da draußen aus? Noch irgendwelche Dinge?
Nadja Kimasiri.
Da ist jemand, da ist der Eric, das höre ich an der Stimme.
Genau.
Hallo Eric.
Ja. Guten Abend. Hier ist aus dem Publikum. Erstmal ein glückliches neues Jahr an euch.
Oh, da ist noch ein Publikum bei dir im
genau.
Raum.
Ich habe noch Bert mitgebracht. Genau. Der Beat hat eine Frage.
Beat, okay. Hallo Beat.
Danke vielmals für den Talk. Ich bin hier Gast bei Eric. Ich habe es jetzt zum zweiten Mal gehört und es gefällt mir sehr gut. Danke vielmals. Ich habe eine Frage zu dem Mind Game, das Sie vorgeschlagen haben. Man soll sich klar werden über die Prioritäten, zurückblickend und dann vielleicht sich auch sein
Leben. Also vom Sterbebett quasi, ja. Ne? Das war ja das Spiel, ne? Dass wir uns reinversetzen. Wir sind ganz am Ende unseres Lebens und dann ist man ja, dann macht man niemandem etwas mehr vor, auch nicht sich selbst, ne? Sondern ja, wirklich. Zieht ein ganz klares Fazit und deswegen ist das eine schöne Vorstellung. Ne?
Ja.
Also, was würdest du sagen?
Ja, meine Frage dazu ist so, was ich nicht zusammenbringen kann, ist diese, so die Prioritäten setzen, das wird ja populär vielleicht auch so ein bisschen gesagt, sich einen Sinn geben. Ich weiß nicht, ob ich da was zu viel interpretiere, aber das soll ja auch, das macht ja auch glücklich, wenn man eine Tätigkeit macht, weil sie einen Sinn hat. Und
Ja, sicher.
Ja, was nicht so zusammen.
Das ist auch eine Form von Glück, ein absolut, würde sogar sagen, absolut legitimes Glück, ne? Aber es sollte ja auch nicht überbewertet werden. Und ich denke, Leute zum Beispiel, die sich völlig in ihrer Arbeit verlieren, das gibt's ja, ne? Leute, die sich völlig in der Arbeit verlieren, die haben vielleicht das Gefühl, ja, ich habe eine tolle Aufgabe, einen tollen Job und so weiter, aber da bleibt vielleicht nicht sehr viel Raum für anderes, also auch längerfristiges, was jetzt über diese Tätigkeiten so hinausgeht. Ne?
Meine Frage
also das steht nicht in Frage. Also solche Sachen von Glück, das ist eben, wir würden das sagen, das ist eine weltliche Form von Glück, ohne das jetzt abwertend zu sagen, ne? Einfach nur klar erkennen, das ist ein Glück im weltlichen Sinne. Gut, das ist okay. Das ist ethisch völlig integer. Es sei denn, du machst irgendwelche krummen Dinge in deinem Job. Dann gibt es da absolut nichts dran auszusetzen.
Ja,
also
solange der Job quasi nicht zur Abhängigkeit oder Sucht wird, ist das...
Ja, oder bei anderen zur Abhängigkeit und Sucht führt, ne? Wenn du also Drogendealer wirst und
ja, gut.
Sehr hingebungsvoll, dann ist das nicht so gut.
Der Dharma-Dealer vielleicht.
Dharma-Dealer.
Ja. Danke,
Viva. Das ist ein furchtbares Wort, aber, aber ich weiß, was du meinst.
Danke.
Ja, also das steht nicht in Frage, ne? Also einfach nur klar zu unterscheiden und zu erkennen, eben die verschiedenen Aktivitäten und Dinge, die wir tun im Leben und auch anzuerkennen, wie weit geht das, wie weit geht auch der Grad an Erfüllung und Zufriedenheit, den ich aus dem entnehmen kann, ne? Und Arbeit, eine gute Arbeit, die einem wirklich Sinn macht und wo man voll dahinter steht und so weiter, kann einem sehr viel das Gefühl, sehr stark das Gefühl der Erfülltheit geben, ne? Der Zufriedenheit geben, schon, absolut. Aber wir haben dann noch nicht die spirituelle Dimension drin, ne? Und die wird natürlich, die sollte nach meiner Fasson auf jeden Fall so früh wie möglich in unser Leben einrücken. Ne? Leider ist es in unserer Gesellschaft so, und wie ich in dem Beispiel gesagt habe, sogar in Thailand, da nimmt das Interesse ab, weil vielleicht auch viele negative Dinge, negative Begleiterscheinungen in der buddhistischen Kultur erkannt werden. Es gibt sehr viele degenerative Erscheinungen in Thailand. Und ich glaube, junge Menschen haben natürlich ein sehr feines Gespür für, ne, degenerative Erscheinungen und kritisieren das schnell und wenden sich dann ab. Das ist bei uns ja hier in Bezug auf die Kirche nicht sehr viel anders, ne? Aber ein Leben zu führen ohne eine spirituelle Dimension, ohne eine geistige, spirituelle Ausrichtung, würde ich sagen, da fehlt etwas ganz Essentielles. Also wenn ich auf mein Sterbebett läge und man mich das fragen würde, dann würde ich sagen, ist genau das, ne? Was war wirklich wichtig? Was war wirklich die Priorität in deinem Leben? Dann würde ich genau das sagen. Und natürlich als Mönch steht natürlich mein Leben dafür, mein Beruf, wenn du so willst, ne? Wenn du Mönch als Berufsbezeichnung benutzen möchtest, steht eben für diese Prioritätensetzung, ne? Die ist dann ganz klar, sogar äußerlich symbolisiert durch die Robe, die geschorenen Haare und die ganzen Symbolfiguren, von denen wir umgeben sind. Ne? Die sagen alles, dies ist mir wichtig, das ist meine Priorität in diesem Leben. Ne?
Ajahn, kann ich da noch kurz nachhaken?
Ja, Erik?
Und zwar, wenn es darum geht, also jetzt ist jemand wie Beat oder auch ich, verbringe recht viel Zeit mit dem Arbeiten.
Ja.
Kannst du da vielleicht noch was zu sagen, wie man da Qualitäten, die man vielleicht aus spiritueller Sicht entfalten sollte, wie man die in die Arbeit gut mit reinbringen kann? Kannst du darüber reflektieren oder hast du vielleicht so gute Fallbeispiele von Leuten, die du kennst, die das sehr schön machen?
Ja, Fallbeispiele.
Fallbeispiele.
Habe ich jetzt konkret keine. Vielleicht ist hier jemand, hat jemand hier konkretes Fallbeispiel? Hier auch nicht. Ja, was mir dazu einfällt, ist natürlich heutzutage diese moderne Anwendung eines Aspekts der buddhistischen Geistesschulung, der Achtsamkeitsschulung, ne, was ja in den säkularen Raum Einzug gehalten hat, in klinischen Raum, es hilft Leuten, die starke Schmerzen haben, in der Klinik sind und so weiter. Da wurde ja dieses MBSA, das kennt ihr alle wahrscheinlich, zum ersten Mal erforscht und auch ausprobiert und dann jetzt mehr und mehr auch in andere Räume der säkularen Welt. Und manchmal ist natürlich der Verdacht aufgetaucht, vor allen Dingen, wenn es so in großen Firmen dann kostenlos den Beschäftigten angeboten wird. Aha, die kriegen jetzt praktisch Achtsamkeit angeboten, damit sie stressresistenter werden. Das heißt, den kann ich noch mehr aufpacken als Chef, weil die sind dann achtsam. Die können einfach mehr nehmen und verarbeiten das dann auf achtsame Art und Weise. Und ich würde sagen, das ist eine sehr fragwürdige Form natürlich der Anwendung, obwohl natürlich man auf der anderen Seite sagen sollte oder ich sagen sollte als jetzt Vertreter einer buddhistischen Tradition, wir haben natürlich kein Copyright über den Gebrauch von Achtsamkeit, obwohl es ursprünglich aus dem buddhistischen Geistesschulungszusammenhang kommt. Ne? Aber ich würde natürlich empfehlen, wenn man im Berufsleben steht oder eben in der komplexen Welt heute noch mehr Dinge mit hinzuzunehmen als eben nur Achtsamkeit. Achtsamkeit ist gut und schön, ja, wenn man also auch vor allen Dingen sehr mit dem verbunden ist, was man gerade tut, wo man sich gerade befindet, wie man sich mit anderen Menschen in Beziehung bringt und so weiter. Aber wenn man jetzt höheren spirituellen Anspruch an sich hat, dann sollten die anderen Pfadglieder auch mit reinkommen, ne? Und da kommt der Ethikaspekt, die ganze ethische Dimension mit hinein und dann der Aspekt der geistigen Haltung, der geistigen Ausrichtung, der Anschauung und so weiter. Und dann die regelmäßige Ausübung der Praktiken. Da geht eben kein Weg dran vorbei. Und ich glaube, da wird oft, das muss ich übrigens sagen, das fällt mir jetzt ein, das höre ich immer wieder, dass Leute dann sehr schnell eben aufgrund des Drucks, des Arbeitsdrucks, des Pensums, was viele Menschen zur Bewältigung haben, dass dann Abstriche gemacht werden. Dann haben sie vielleicht vorher die Idee, ja, morgens und abends mir eine halbe Stunde Qualitätszeit zu gönnen, das ist gut, dann fühle ich mich den ganzen Tag über ausgeglichener, gelassener, geduldiger vielleicht auch und so weiter. Und es hilft mir in all meinen Bezügen, in denen ich mich befinde. Und abends hilft es mir, runterzukommen. Ne? Das ganze Zeugs, was ich aufgewirbelt habe im Laufe des Tages, dass ich diese ganze Staub setzen kann. Aber dann werden oft Abstriche gemacht. Dann fällt irgendwann die Morgenmeditation weg oder es fällt die Abendmeditation weg oder die Meditation wird verkürzt. Dann Viertelstunde, 10 Minuten, 5 Minuten. Dann gibt es natürlich Leute, die sagen, ja, besser 5 Minuten als gar nichts. Das stimmt zwar, aber ich würde sagen, wenn man sich wirklich nur 5 Minuten morgens gönnt oder abends, das ist nicht ausreichend, wenn man ernsthaft an einem spirituellen Weg interessiert ist. Das sollte dann wirklich auch in der Konsequenz heißen, ich bringe das zusammen. Ne? Ich bringe mein Alltagsleben und die spirituelle Anspruch, den ich habe, auf irgendeine Art und Weise zusammen, sodass es natürlich nicht ständig knatscht und in Reibung ist, sondern dass es vorhält. Ne? Und dass ich vielleicht sogar auch das Gefühl bekomme, es trägt mich, es hilft mir im Leben. Genau wie in den Beispielen an der Aufforderung an diese jungen Leute in Thailand. Ihr könnt das da selbst überprüfen und testen, ob das euch gut tut. Ne? Ihr braucht nicht zu glauben, nur weil irgendein Meister oder Mönch oder sonstiger Lehrer sagt, das ist gut für euch. Ihr müsst es selbst erproben. Und ich glaube, heutzutage ist es auch sowieso nur das Einzige, was überzeugend ist, ne? Weil die Menschen generell sogar in klassischen buddhistischen Gesellschaften sehr viel weniger bereit sind, einfach Dinge auf Glaubensbasis anzunehmen. Ne? Noch vor 1-2 Generationen war man in einem Land wie Thailand, wo jetzt sehr viel westliche, materialistische Einflüsse vorhanden sind, sehr viel eher bereit, einfach Dinge anzunehmen, die von irgendeinem einflussreichen Mönch gesagt wurden. Ne? Und das ist heute jetzt nicht mehr so der Fall. Es scheint nicht mehr so zu sein. Von daher also, würde ich mal sagen, sollte man vielleicht gerade auch als älterer Mensch, als Elternteil oder als Lehrer, Lehrerin oder auch als spirituelle Person, als Mönch, als Nonne, sollte man Wege finden, irgendwie auf geschickte Art und Weise die Leute anzuleiten, dass sie für sich selbst erkennen können, oh, das ist gut für mich, das tut mir gut, das hilft mir. Ich bleibe in der Spur, ne? Und ich gehe genau in die Richtung, in die ich eigentlich in meinem Leben gehen möchte. ich möchte nicht mein Leben noch mehr zerfleddern und zerstreuen und dann irgendwann gar nicht mehr wissen, wo mir der Kopf steht. Ne? Ja, Erik, also das ist, was ich dazu sagen kann. Ne? Ist das genug oder? Ja. Okay. Okay, dann möchte ich mich von euch verabschieden. Euch allen natürlich ein wunderschönes neues Jahr wünschen und uns allen natürlich ein möglichst erfreulicheres als und vielleicht weniger herausforderndes als das Vergangene. Ich bin mir natürlich bewusst, dass das für uns alle mehr oder weniger durchaus herausfordernd war, auch für uns hier im Kloster. Wir bedauern es sehr, dass wir also zum Beispiel nicht dieses alljährliche Neujahrsretreat durchführen konnten und noch andere Dinge absagen mussten, genau wie ihr ne, wahrscheinlich das gemacht habt in eurem Leben, und würden uns das sehr wünschen, euch alle hier bald wieder auf ganz normale Art und Weise begrüßen zu können. Aber uns bleibt nichts, als also diese Hoffnung Ausdruck zu verleihen. Dann schauen wir einfach mal, was dieses Jahr uns bringt. Auf jeden Fall hoffe ich, dass ihr eure guten Vorsätze eben in der Geistesschulung, in der Dhamma-Praxis, in der Meditation, dass die fest verwurzelt sind, dass ihr dranbleibt, euch nicht ins Schleudern bringen lasst, selbst wenn die Herausforderungen im kommenden Jahr noch größer werden sollten, als sie schon gewesen sind. Was durchaus natürlich im Bereich des Möglichen steht. Das sollte man nicht ausschließen. Aber alles, was wir genau wissen jetzt und sagen können, ist, eins der Lieblingsausdrücke unseres thailändischen Lehrers Ajahn Chah, mein Näher. Es ist alles ungewiss, es ist alles unsicher. Ne, sogar ob wir den nächsten Tag erleben. Erinnert euch daran, unsere Freundin Whale kam kurz vor halb hier und erzählte, dass ihr Schwager über Nacht mit 57 Jahren sanft entschlafen ist. Selbst das sollte man mit einkalkulieren. Also, und diese Unsicherheit oder Unzuverlässigkeit, die sollte uns nicht grämen und uns irgendwie in Verzweiflung führen, sondern eher ein Ansporn sein. Ne? Wir wissen nicht, was der morgige Tag bringt, aber was wir wissen, wo wir jetzt stehen, was wir vorhaben mit dem Rest unseres Lebens. Ne? Man könnte auch diese Betrachtung, dieses Mindgame auf dem Sterbebett andersherum sehen und sagen, ja, von jetzt an, jetzt ist der erste Tag des Rest meines Lebens und lass uns diesen ersten Tag und den nächsten Tag und den nächsten so gut nutzen, wie es im Bereich unserer Möglichkeiten steht. Also in diesem Sinne, alles Gute, gute Zeit.